Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Ich sitze hier mit Hans Königsmann. Hans, ich muss meine Audience dich eigentlich schon gar nicht mehr vorstellen, weil alle wissen,
Hallo,
dass du...
schon ein paar Mal gehört.
Genau, also beim letzten Mal auf der ILA haben wir, glaube ich, so gesagt, wegen auf einen Kaffee mit Hans Königsmann, das ist ein Format, das ist so wie eine Zigarette mit Helmut Schmidt. So, es passiert unheimlich viel in der Raumfahrt. Ich freue mich total, dass du hier auf der Paris Air Show Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Für mich ist es das erste Mal, Paris Air Show.
Warst du schon mal? Auch für mich das erste Mal.
Ah, okay.
Das erste Mal. Und ja, schon überwältigend. Ist halt einfach groß. Nicht?
Ja.
Ein Haufen Leute, ein Haufen Flugzeuge und also größer als Berlin zugegebenermaßen, ein bisschen.
Nee.
Und sehr viele Flugzeuge.
Ja. Ja, das stimmt.
War spannend.
Ich würde mir natürlich wünschen, dass Raumfahrt irgendwie ein Tick größer wäre als die Flugzeuge, aber wahrscheinlich Defense und Airliner ist wahrscheinlich mehr Geld da.
Airliner ist definitiv, wo das Geld ist in Europa anscheinend.
Ja.
Und in der Raumfahrt weniger so, ja.
Mhm. Naja. Jetzt am Ende des Jahres ist ESA-Ministerratskonferenz, vielleicht kommt da ja staatlich dann doch irgendwie Geld zusammen.
Genau, und, vielleicht kommt dann doch ein bisschen was rum, nicht?
Ja.
Und neue Projekte. Also ich gucke eigentlich nicht so sehr auf das Geld in dem Sinne, sondern ich gucke vor allen Dingen, wie viele Projekte werden gemacht, ja.
Mhm.
Und das fundamentale Problem einfach, was ich immer finde in der Raumfahrt, ist halt die Kosten der Raumfahrt. Die Physik ist okay, die haben wir ab und zu mal Probleme mit, aber das große Problem tatsächlich ist immer die Kosten der Raumfahrt.
Mhm.
Das haben wir über Jahre, über Jahrzehnte, mehrere Jahrzehnte haben wir das eigentlich nicht gelöst. Jetzt sind wir so ein bisschen dabei, so zumindest von einer Ecke aus das zu lösen, ja. Und ich sehe halt nicht sehr viele Leute, die das auch versuchen. Also von daher, was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, das Geld kann von mir aus leicht bleiben, solange wir mehr Projekte daraus machen.
Mhm. Mhm. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass für dich so der Moment war, wo du gedacht hast, oh Mensch, mit SpaceX, wir haben das geschafft oder wir machen wirklich die ganz großen Dinge, als Cargo Dragon das erste Mal an der ISS gedockt hat. So, ich war gerade vor 2 Stunden hier und habe mir bei The Exploration Company einen Unveiling, das 1:2 Modell von der Nix-Kapsel mir angeschaut. Und ich sag mal, das ist ja im Prinzip so das, was Cargo Dragon dann gemacht hat, oder im Prinzip, wo auch ihr als damals Start-up irgendwo in die große Liga mitgekommen seid.
Genau. Ist ein bisschen, also es gibt schon ein paar Unterschiede, in dem Sinne von, weil wir hatten ja Falcon 9 als Träger sozusagen, und dann war Dragon sozusagen unser zweites Projekt. Ja, oder zweieinhalbte Projekt, wenn man noch Falcon 1 zählt, nicht? Und für die Exploration Company ist halt Nix und oder das deren Dragon sozusagen das Hauptprojekt und keine Rakete, und das erlaubt ihnen halt ein bisschen besser darauf zu fokussieren, aber sie brauchen halt eben auch eine Rakete, die dann eben entsprechend den ersten Teil des Services macht, als hochbringen, ne?
Mhm. Und ist tatsächlich bald soweit, wenn Merck Falcon 9, also wird auch eine Rakete sein jetzt für den Demonstrator, gestartet werden soll. Man darf noch nicht genau sagen, wann der Start ist, aber ich kann schon mal spoilern, das ist nicht mehr allzu lange hin. Und
hätte ich auch vermutet. Ja.
Und dann ist ja schon so die Sache, da sollen ein bisschen Technologien erprobt werden, Wiedereintritt und so weiter.
Hitzeschild,
Hitzeschild und so.
Und generell, das auch an ein Spacecraft zum Laufen zu kriegen, ist halt immer ein bisschen Arbeit und ein bisschen Test halt. Ne?
Mhm. Und da ist jetzt die Frage, wenn man jetzt, also vielleicht so aus deiner Erfahrung, Dragon-Entwicklung, wie lange hat es gedauert, Cargo Dragon zu entwickeln, und wie viel Arbeit ist es dann nochmal daraus, Crew zu machen?
Also, ja, es ist bestimmt ein paar Jahre, bis man dann, was weiß ich, vielleicht 1-2 Jahre, bis man dann halt regelmäßig Cargo auf und runter bringt. Wir hatten 3 Starts ursprünglich von der NASA vorgesehen, Dragon sozusagen zu zertifizieren, ja. Am Ende die wurden leicht verschoben. Also wir haben den zweiten Start zusammengelegt sozusagen, ja. Das war irgendwie so das Projekt, einmal um Space Station rumfliegen, und dann haben wir gedacht, gut, wenn wir das eh machen, ja, dann kann man dann am Ende nicht gleich auch noch docken, wenn man schon mal da ist, nicht?
Mhm.
Sozusagen 2 und 3 zusammenfügen, ja. Und NASA hat dem dann auch zugestimmt. NASA hatte auch ähnliche Fälle schon gehabt bei Apollo, wo sie Sachen dann zusammengelegt haben, nicht? Oder Projekte schon zusammengelegt hat. Von daher war es ein bisschen schneller, aber sowas dauert halt. Vor allen Dingen, wenn man halt mit der Space Station arbeitet, muss man halt auch Zertifikation haben und alles. Nicht?
Mhm.
Ja, es dauert wahrscheinlich 2 Jahre oder mehr.
Mhm. Ich weiß auch, das erste Mal als Dragon zur ISS, das war schon der zweite Dragon, das war der Crew Dragon, der dann aber unbemannt geflogen ist und wo dann aber auch erstmal so Tests gemacht wurden, von wegen, genau, ist die Atmosphäre irgendwo giftig oder von wegen kann das der ISS schaden oder so. Also ich glaube so irgendwie...
Da sind sie immer super vorsichtig.
Ja.
Also die Luft schlecht wird, wenn man nach oben fliegt. Was tatsächlich eine größere Gefahr ist, ist, dass halt irgendwelche Sachen brechen innen drin.
Ah,
ja?
Okay.
Oder dass man irgendwas in die Augen bekommt oder so. Weil nichts verschwindet, ja. Mhm. Alles, was man raufbringt, der ganze Dreck, alles fliegt eine Tonne rum. Und wenn man nicht sauber genug war, dann ist das ein Problem, ja.
Ja, okay. Weil ich weiß auch zum Beispiel, wenn Dragon dann zurückkommt, auch als Rabea zurückgekommen ist, sieht man im Prinzip die Teams, die dann auch Atemschutzmasken haben.
Genau, das ist das Problem mit den Hypergols, nicht? Also Apergol, das NTO, also Nitrogen Tetroxide, NTO und Monomethylhydrazin sind halt beide, also das eine ist krebserregend, das andere ist toxisch, schwer toxisch, keine besonders schönen Stoffe. Mhm. Ja. Aber auf der anderen Seite sind halt Hypergol, das heißt, man tut die zusammen und die explodieren und verbrennen und das ist, was man will.
Mhm.
Das ist einfach für Triebwerke unbezahlbar, ne? Mhm. Sowas.
Ja, und ich meine, so die Entwicklung so ein bisschen US-Militär, ich glaube 50er Jahre, wo im Prinzip verlässliche Treibstoffe für Raketen gebraucht wurden, genau, und die waren halt seitdem sind die super erfolgreich geflogen, alle kritischen Sachen, auch Apollo und so benutzen die auch, Satellitentriebwerke heute noch. Es gibt in Europa mehrere Bestrebungen, da irgendwie grünere Treibstoffe zu finden. Ist das sinnvoll?
Also sagen wir mal so, es ist schon irgendwie sinnvoll, aber die haben halt alle so ein bisschen den Nachteil, dass sie nicht selbst zünden, dass sie nicht hypergol sind, ja. Hm. Und damit hast du noch einen Zünder dabei. Und wenn der Zünder mal ausfällt, dann hast du ein Problem. Mhm. Und das ist vor allen Dingen ein bisschen ein Problem für ganz kleine Triebwerke, also wo man nur die Lageregelung macht, ja, die dann immer ganz kurz brennen, ja. Da will man eigentlich nur, was weiß ich, 100 Millisekunden lang was brennen. Und wenn man jetzt was noch zünden muss dafür, dann hat man eine Menge Zündungen oder halt eben auch relativ kurze Brenndauern. Das gleiche im Prinzip, ja. Und damit wird das halt, ja, wird es halt unsicherer, nicht? Weniger zuverlässig. Also für große, lange Burns ist das okay mit grünen Treibstoffen, ja. Aber so die richtig kurzen, das ist einfach schwierig, nicht? Am besten Kaltgas oder halt eben Hypergol.
Müsste ich wahrscheinlich mit Tom nochmal den Talk zu machen, nur über das Thema.
Genau.
Dragon und Rabea. SpaceX hatte da irgendwie auch demonstrieren wollen, von wegen, dass die Crew im Prinzip alleine aussteigen kann und
Rabea, nicht so viel. Also Ramtu ist nicht ausgestiegen, das genau, aber die Polare, ne?
Ja.
Polaris Dawn ist ausgestiegen.
Genau, nee, ich meine nach der Wasserung praktisch, also das heißt dem, also das heißt, dass man nicht mehr so viel Hilfe braucht durch Bodencrews und so weiter gedacht, wenn man dann irgendwann mal Mars, hat man ja auch keine Crews, die einen da rausholen, sondern im Prinzip man muss das irgendwo selber können. Und da hatte ich so ein bisschen so das Gefühl Nummer eins, dass also der Helm, weil der ja oben ist und wegen, dass es ein bisschen schwierig ist, dann den unter der Luke durchzubekommen, weil einfach man weiß halt nicht, dass man da so einen Hut auf hat, so,
ne? Skihelm so, ne?
Genau.
Und spürst man dich da mal dran.
Genau. Und das andere dachte ich so ein bisschen von wegen, dass die Crew, die sitzt dann da im Wasser drin und das hätte sie am Mars zum Beispiel nicht, aber das heißt, die wird so ein bisschen geschaukelt und das ist den Leuten auch einfach, ja, dass die im Prinzip seekrank werden, wenn die da irgendwie länger in der...
Es gibt durchaus Leute, die dabei seekrank werden.
Ja.
Also vor allen Dingen, wenn sie halt die... also das geht bei Dragon, weil es halt eben kurze Zeit ist, ja. Ein halbes Jahr auf der ISS, die Leute haben Schwierigkeiten, alleine rauszukommen. Mhm. Das ist einfach für die schwierig, aus dem Sitz rauszukommen, die haben die Kraft nicht mehr.
Mhm.
Und wenn man halt ein paar Tage oben ist, dann denke ich mir, ist das wohl okay. Aber das waren halt für die meisten der Fälle, war das eben nicht der Fall. Ja. Mhm. Und von daher so ein bisschen so die Autonomie reinzukriegen und die Leute halt dazu zu kriegen, dass sie selber rausgehen und so weiter, das ist eine gute Sache, ja. Mhm. Aber da sind auch Sachen schon schiefgegangen, wenn die Tür zu früh geöffnet wurde, ja, kommt Wasser rein und so weiter. Also es ist schon alles durchaus kritisch. Aus der Kapsel rausklettern, wenn sie im Wasser ist, ist eine kritische Situation.
Mhm. Da hatte ich mich so ein bisschen gefragt, ursprünglicher Plan für Dragon war ja mal propulsives Landen.
Ja,
Und inwieweit, also ich bin ja theoretisch von Natur aus oder von Ausbildung her Schiffbauingenieur und das halt irgendwie, dass es so ein bisschen aussieht, dass die Dragon so ein bisschen mehr wie eine Boje im Wasser liegt, als ja zum Beispiel Apollo, das relativ breit ist und einen Gewichtsschwerpunkt weit unten hat. Und ob das praktisch dieses propulsive Antriebssystem und der Gewichtsschwerpunkt relativ weit oben ist und das Unterwasserschiff relativ klein ist und dass man deshalb ein bisschen, doch einen schaukelndere
Kraft hat. Also die ganzen Sachen, die unter Deck sind sozusagen, ja, die sind relativ schwer. Das macht es schon relativ stabil, aber schaukelt halt nach wie vor, weil sie auch recht hoch sind, ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass es irgendwie der Fall ist, dass sie umkippen kann. Gibt auch Maßnahmen dagegen. Aber ich glaube, was ich sagen will, ist, Dragon wurde zwar ursprünglich, Landung war zwar vorgesehen, aber Wasserlandung waren auch vorgesehen, ja. Mhm. Also nicht so, dass es für Land gebaut wurde, mhm, auch schließlich, und dann hatte man, dass die Wasserlandung als ein Nachgedanken da dran gehängt, nicht? Also das war schon anders. Aber schon interessant, dass es am Ende halt, am Anfang halt, als Landlandung geplant war, weil damit kann man eben auch auf Mars und Mond landen, nicht? Mhm. Mit Wasserlandung kann man natürlich nicht auf Mars und, auch nicht auf Mond landen. Mhm.
Und ich weiß, das hatte mich auch, weil viele auch gesagt haben, ja, dieses mit dem propulsiven Landen, das wird NASA nie erlauben. Mittlerweile ist es so, glaube ich, dass es ein Szenario gibt, wo, wenn irgendwie zufällig Fallschirme ausfallen würden, man mit diesem System auch eine allerletzte Notlandung machen könnte. Und dass auch das jetzt schon auch geflogen wurde und scharf geflogen wird.
Ich weiß nicht, ob es getestet wurde, ja. Weil das ist halt, also diese sechs Super Dracos, das sind schon richtig große Motoren. Das ist im Prinzip die gleichen Motoren, die sozusagen im Notfall Dragon rausziehen, ja. Also auf der Rakete, wenn was schief geht, ja. Sind halt die gleichen, mit denen man landet. Das ist schon irgendwie ganz clever gedacht, dass man das so zusammenfügt, weil dann hat man, den Treibstoff sozusagen nicht verschwendet. Mhm. Ja, normalerweise sind Notlandeverfahren sind halt oftmals Treibstoff, den man nicht mehr benutzen kann. Das ist eben reserviert für die Notlandung, weil dann war es das, ja. Also vor allem bei Feststoffraketen geht das schon gar nicht. Ne? Mhm. Also von daher ist schon ein kluges System.
Ja. Hier geht jetzt die Post ab.
Ja, es ist gleich vorbei.
Und interessant auch, im Prinzip, Boeing ist ja auch auf der Commercial Crew-Seite dann mitgegangen, und wo ich mich dann schon dann doch gefragt habe, weil vor allem auch Boeing ja die Triebwerke einkauft und die schmeißen sie, aber den Großteil dieser Triebwerke ist ja in dem Service-Modul dran, wenn halt der Dragon die zurückbringt. Ja. Genau, und das heißt, da war mir schon dann irgendwann relativ schnell klar, dass man dann einen großen Kostenvorteil hat, wenn man den ganzen Kram wieder mitbringt. Aber man hat natürlich dann die hypergolen Treibstoffe auch, die natürlich bei der Landung und beim Wiedereintritt vielleicht, wo man sich mehr Sorgen macht, als
genau.
Was abwirft.
Genau, also wir haben ja auch einen Teil, also der Trunk in dem Fall ist ja auch was weggeschmissen wird, ja. Aber in diesem Fall, der Trunk ist im Wesentlichen wirklich nur eine leere Hülle und ein Trunk, also ein Kofferraum für Sachen, die an der Station rausgezogen werden können, um halt, also es ist ja wirklich auch ein Ding, ja. Es gibt Cargo, der innen drin ist, also der Druck-Ding ist, und dann gibt's eben auch Cargo, der muss außen an die Station, wie, was weiß ich, Batterien oder Solarpanel und sowas. Das ist gar nicht so leicht rauszukriegen, wenn es mal drin ist. Mhm. Ja, und von daher, den Trunk zu benutzen, ist tatsächlich ein wichtiges Element.
Mhm. Ich hatte eben kurz Rabea angesprochen. Sie ist ja Robotikforscherin und ja. Ich weiß, sie hat über den Klee die Automatisierungssysteme der Dragon gelobt und meinte von wegen, dass es super beeindruckend war und auch einfach für sie unfassbar Spaß gemacht hat, mit den SpaceX-Teams zu arbeiten, weil sie hat irgendwie, sie beschäftigt mit autonomen Schiffen in schwerer See und einfach dann aber auch autonome Systeme zu sehen. Jetzt bist du einer der Väter auch von Dragon. War das von Anfang an vorgesehen, dass man sagt, ey, das soll eigentlich alles automatisiert werden? Oder?
Naja, das kam auch ein bisschen aus der Geschichte. Das war ja erstmal Cargo, nicht? Und von daher hat das Cargo-Spacecraft fast das gleiche gemacht wie das Crew-Spacecraft, ja. Und damit war im Prinzip alles schon vorprogrammiert sozusagen, ja. Die Idee ist schon, dass man alles automatisiert und programmiert, weil oftmals ist die Automation einfach besser als die Menschen da. Mhm. Im Notfall können die Menschen eingreifen, also die Astronauten eingreifen und was machen, nicht? Aber so im normalen Betrieb läuft das alles automatisch ab. Mhm. Ich meine, SpaceX, Tesla sind halt wirklich auf der Schiene Automation. Bei Tesla merkst du das ja auch, selbst leichter, nicht? Mhm. Selbstfahrende Autos.
Mhm. Und jetzt fliegt Dragon, oder sollte eigentlich Dragon letzte Woche schon fliegen, ist mir eigentlich, oder habe ich jetzt auch gesehen mit XM4, es war von irgendwie, ich glaube, es ging um einen Booster, dass es da einen Sauerstoff leckt. Hast du das irgendwie verfolgt oder kannst du dazu was sagen?
Ich habe das verfolgt, weil es mich gewundert hat am Anfang. Wir hatten früher viele, oder nicht viele, aber schon einige Sauerstofflecks halt, nicht? Da wird es halt kalt und ein bisschen höheren Sauerstoffanteil. Man kann es absaugen und ich vermute mal, das haben sie auch getan und dann haben sie irgendwann festgestellt, es ist doch zu viel und haben sie, die richtige Entscheidung ist dann doch, reparieren und ordentlich nicht mit dem Deck fliegen.
Mhm. Ich glaube jetzt, Ende der Woche ist, glaube ich, der Start vorgesehen.
Ich glaube am 19.
19. Ja. Wir träumen ja beide, also sowieso von Flügen in den Orbit, dass wir da auch selber mal dran teilhaben können. Wir hatten so ein bisschen witzig darüber, keine Ahnung, in Altenheim zum Beispiel auf dem Mond gesprochen, von wegen, dass es gut für die Gelenke ist mit wenig Schwerkraft.
Genau.
jetzt trainiert gerade in Köln jemand, dem fehlt ein Teil vom Bein oder nur der überwiegende Teil vom Bein. Und ich muss sagen, wenn ich so Science Fiction mir überlege, da gibt's dann oft auch die Sache, irgendwie keine Ahnung, dass man eigentlich, für was braucht man eigentlich die Beine? Also das heißt, irgendwie, wenn du einen Roboteranzug hast oder zum Beispiel auch Anzüge für die Raumstation, gab es auch irgendwie Konzepte, wo man sagt, für was brauchen wir da Beine? Wie fit muss man denn eigentlich sein, um in Orbit zu fliegen?
Also ich glaube nach wie vor, dass dein Gehirn das wichtigste Element ist, was du dabei brauchst. Jetzt heißt das nicht nur, dass du nur das Hirn brauchst, aber du musst schon relativ gesund sein und das die große Sorge ist halt immer, dass jemand krank wird dabei, ja. Und solange das gegeben ist, dass das nicht passiert, ist es okay, ja. Mhm. In vielen Fällen finde ich, sobald man halt oben ist, ist die Umgebung eigentlich ja besser als hier sozusagen, schwerelos und wie gesagt gut für die Gelenke. Aber das nicht so irgendwie besonders physikalisch anstrengend. Mhm. Und der Wiedereintritt ist noch mal ein bisschen, geht man noch ein paar Minuten durch höhere Schwerkraft durch. Und das ist schon ein bisschen ein Problem, wenn du lange Zeit in Schwerelosigkeit warst, ja. Aber davon mal abgesehen ist es, denke ich mir, ist es kein großes Problem, mit nur einem Bein zu fliegen. Das ist absolut, absolut okay.
Mhm. Ich fand ja Inspiration 4 auch deshalb so cool, weil man gesagt hat, wenn man möchte, Menschen mit reinnehmen, wie du und ich. Und das ist für mich natürlich eine tolle Erzählung, weil ich sage, ich würde es auch gerne machen und ich möchte auch Leute begeistern. Genau. Und ich glaube, ich kann Leute auch mehr begeistern dafür, wenn sie das Gefühl haben, sie könnten auch fliegen.
Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen für Leute, also die den ganzen zuschauen, keine Astronauten sind, die können damit besser assoziieren. Nicht? Mhm. Die sehen halt, dass jemand, der, was weiß ich, im Falle von Inspiration 4 war es Cancer Survivor. Ja, die hatte früher Krebs gehabt. Und deswegen sie da drin, das spricht mehr Leute an in meinen Augen. Das hat auf jeden Fall ein Element, was zeigt auch, man kann das machen, was inspirierend ist sozusagen. Mhm. Was ja eigentlich dann auch wieder Inspiration 4 ist.
Ja. Und da sind wir bei Jared Isaacman. Er war im Prinzip mit Inspiration 4 das erste Mal im All letztes Jahr. Ja. Wurde auch viel geunkt von wegen EVA und das wird ewig dauern, das werden die nie schaffen. Im Prinzip hat er die erste private Ausstieg. Das hat so noch niemand gemacht und Jared jetzt gemacht. Hat mich auch, ich habe das live verfolgt und es hat mich super inspiriert auch wieder und war eine coole Sache und dann noch, ich bin ein Musikliebhaber und dann hat Sarah noch Geige gespielt, also war wieder was fürs Herz und da kommen wir zu Jared Isaacman. Ich will da gar nicht zu sehr weit ausholen, was hat dich mehr verwundert, seine Nominierung zum NASA-Administrator oder seine Denominierung?
Also die Nominierung hat mich schon mehr verwundert, weil ich fand, er war eigentlich ein guter Fit. Dafür, das ist halt eine ziemlich politische Sache. Wie weit muss man in dem Magerlager drin sein? Und anscheinend muss man da mehr drin sein, als Jared war. Und das ist schade, aber ja, so ist es halt im Moment, nicht? Wer weiß, ich würde noch hoffen, dass es wieder besser wird und dass man irgendwann Leute der Kompetenz nach einstellt und nicht unbedingt nach der politischen Orientierung. Mhm.
Ja, ich fand, also er hatte dann auch so ein bisschen gesagt, ja, die Sachen, die er sich vorgenommen hat für das Inspiration, für das Polaris-Programm, Entschuldigung, dass er das wahrscheinlich dann nicht macht, wenn er das Amt ausübt oder so, dass er da zurücktritt und dass ihm das Wohlwollen oder das die gute Entwicklung der NASA
hat wichtiger als sein Plan.
Genau, und was auch, finde ich, wieder sehr viel ihn gesprochen hat und ich fand es bemerkenswert, dass sowohl irgendwie Republikaner als auch Demokraten sich hinter ihm eigentlich irgendwo versammeln
konnten. Er ist auch ein Mensch, der kann das gut also das kann ich gut verstehen, dass er das getan haben.
Muss zwar noch durch den Kongress, aber NASA-Budget wurde so inflationsbereinigt, so krass gekürzt, irgendwie auf das Niveau von irgendwie
61. Und da hat der Jared auch nichts mit zu tun.
Hat er nichts mit zu tun.
Genau, hat ihn wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht. Überrascht mich auch, dass es so viel ist. Sieht definitiv nicht gut. Ich habe vor einer Studie gearbeitet, wie viel NASA braucht in dem Sinne, ja, und was für NASA gut wäre. Hier kam zu anderen Ergebnissen als ein Viertel des Budgets wegnehmen. Und ist auch im Prinzip auch schade, ja. Damit geht nicht nur die USA was verloren, da geht auch viel europäische und internationale Zusammenarbeit bei Flöten. Das sind alles Sachen, die muss man danach wieder aufwendig reparieren.
Egal wie der politische Wind, ob dies oder jenseits des Atlantiks weht oder global, die ISS ja, die gibt es schon ein paar Jahre und im Prinzip ist auch klar, sie wird nicht ewig fliegen. Eigentlich NASA bereitet sich auf einen Ausstieg bis 2030 vor. Mal schauen, ob es schneller oder langsamer geht, aber das sind so die Zahlen kursieren und sie wird nicht ewig fliegen können. So, und das heißt,
ja, genau, die russische Seite hat anscheinend Probleme, nicht? Hat man ja gesehen mit Axiom, mit der Verzögerung. Da ist ein Leck irgendwo und das sind auch immer wieder Lecks. Also von daher, das ist ein Problem, was die ganze Zeit passiert. Da muss man langfristig. Mich würde interessieren, warum es übrigens die Lecks gibt. Ja, also mehr als alles andere. Die amerikanische Seite scheint relativ dicht zu sein und die russische Seite scheint nicht sehr dicht zu sein. Das ist irgendwie ein Unterschied in der Art, in der Bauweise. Also und dann halt die nächste Station darf halt keine Lecks haben. Ja. Für mich gibt es keinen Grund, das nur 30 Jahre oder was weiß ich 40 Jahre fliegen zu lassen.
Mhm. Und jetzt muss ich sagen, die russischen Module, ich glaube, ursprünglich waren das auch irgendwie für Mir-2 vorgesehen. Das heißt, die sind irgendwie aus den frühen 90ern und so, sind noch älter als das, was danach denke ich gebaut wurde. Ja. Und man hat, glaube ich, auch viel, viel gelernt, auch in den letzten 30 Jahren so. Viele Leute hatten da eigentlich Axiom auf dem Schirm, was private Raumstationen angeht, weil die schon länger gibt und man viel länger darüber geredet hat. Jetzt ist da warst wie so ein Komet irgendwo für mich aus dem Nichts irgendwo gekommen.
Ein bisschen, ja.
Die zeigen Bilder von Hardware. Das ist ja immer so für uns Nerds immer so der Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, das ist nicht nur Vaporware, es sind nicht nur irgendwie PowerPoint-Präsentationen. Du bist Berater für warst wie...
Advisor.
Wie ist da der Stand und...
Na was, das sagen wir mal Fullspeed dabei, eine Station zusammenzubauen. Und schon ziemlich beeindruckend, ist viel Hardware, der Laden, der brummt. Er ist durchaus ein Energielevel, der ist ein SpaceX-Niveau. Und das Ziel ist halt Ende, ich glaube es war irgendwie 26, sollte die Station starten. Also Haven One ist die erste Station. Ja. Davor ist jetzt noch ein Satellit, der erstmal so Elemente testet, der heißt Haven Demo. Und danach kommt die richtig große Station, die heißt dann entsprechend Haven oder Haven 2, weiß ich auch nicht genau. Es ist jedenfalls gerade ein Video rausgekommen, was das zeigt. Ja. Kann man ein bisschen mehr drüber lernen. Und ich finde, die machen guten Fortschritt und sind auf einem guten Track.
Und wir hatten auch mal darüber geredet, kommerzielle Raumstationen, dass das jetzt schon auch so ein bisschen ein Ding ist, weil es auch die Leute gibt, die im Orbit Sachen tun wollen und im Prinzip den niedrigen Orbit auch so ein Stück weit brauchen, oder?
Ja, also zum einen, NASA ist halt dazu da, was Neues zu machen und dann die Sachen der Industrie zu übergeben. So, das ist so das eigene Verständnis von NASA und von anderen Raumagenturen auch, ja. Vielleicht sind wir an diesem Punkt, wo wir auch Stationen mittlerweile in der Industrie bauen und dann sozusagen auf eine Industrie aus weiter handeln lassen. Und ein bisschen bin ich in letzter Zeit dazu geneigt, auch zu sagen, vielleicht ist das mehr stabil.
Mhm.
Ja, weil das unterliegt dann halt eben nicht mehr der Politik, sondern man kann das bei Warst halt, kann man Platz buchen und dann wird das auch passieren, ja.
Und wo siehst du da das größere Potenzial für die privaten Stationen? Ist es also vielleicht auch sind die Raumfahrtagenturen, die da hinfahren, sich da einbuchen? Ist es private Industrie?
Es ist ein Mix zwischen allen. Ja, das sind zum Beispiel Astronauten von Ländern, die halt normalerweise kein großes Raumfahrtbudget haben, die sich das damit leisten können. Die brauchen keine Station zu bauen. Ja, das sind Industrieorganisationen, die was produzieren wollen, die nicht den umständlichen langen Weg durch eine Zertifizierung von einer Raumfahrtagentur, sondern eine effizientere Zertifizierung von einer Firma gehen wollen. Da sind sicherlich auch Privatpersonen dabei, die eine Woche oder länger im All bleiben wollen, bis das Knie wieder in Ordnung ist.
Bei den privaten Raumstationen, da geht's natürlich, wenn da eine Firma hintersteht, die Geld verdienen möchte, da geht's dann halt auch ums Geld, wenn wir jetzt irgendwie auf Agenturseite oder politischer Seite sind. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass auf der arabischen Halbinsel es Länder gibt, die einfach die Kohle auf den Tisch legen und sagen, hey, wir buchen uns da ein und wir fliegen dahin und wir nutzen das so. Und damit hatten wir ja in Europa eher ein Problem. Man sagt, wir haben europäische Steuergelder, wir wollen die in Europa ausgeben und sonst irgendwie ging das alles irgendwie über Bartern und so weiter. Aber dass man da im Prinzip zögert und dann man zu spät kommt irgendwo.
Das muss man mal sehen. Ich meine, das hängt sicherlich von den Ländern selber ab, wo sie halt den größten Wert ihrer Steuergelder sehen, nicht? Aber die Agenturen sind da schon ein bisschen auch in Konkurrenz, nicht? Und die Agenturen müssen halt auch, die Agenturen haben lange Zeit nicht an dem größten Problem gearbeitet, das sind die Kosten. Ja, deswegen machen jetzt die Firmen das.
Gibt es denn in Europa irgendwas, was man da irgendwo in diese, ich sag mal, privaten Raumstationen in die Waagschale werfen könnte oder so? Also das heißt, dass man irgendwie sagen kann, wir haben irgendwie Fähigkeiten oder Technik oder was auch immer, weswegen man da mitspielen kann?
Europa hat ja auch eigene Bewerber für private Raumstationen, nicht? Ich habe es jetzt nicht so ganz verfolgt, aber Voyager, glaube ich, ist auch eine private Konglomerat mit Airbus und was weiß ich allen, ja. Ich weiß darüber relativ wenig, aber von daher das Bestreben gibt es auch in Europa, ja. Wahrscheinlich wird es schwieriger werden, hier die Gelder zusammenzukriegen, das weiß ich nicht genau, aber wird halt, wo immer es erst gebaut wird, der wird gewinnen.
Und da denke ich immer bei VAST, dass die halt dadurch, dass sie so schnell arbeiten, also wenn sie jetzt, ich sag mal, von dem Design her, das, was sie jetzt erstes hochschießen wollen, ist ja deutlich kleiner als jetzt zum Beispiel das, was Axiom machen wollte. Aber wenn man damit der Erste ist und mit der Erzählung, genau, von wegen, man hat die erste private Station, genau, dann kriegt man auch, ich sag mal, Investorengelder und dann kriegt man auch Kunden.
Genau. Und ich meine, VAST hat im Prinzip einen großen Finanzier, das ist Jed Metcalfe. Und das Schnellbauen kommt größtenteils daher, weil Zeit ist Geld und es ist tatsächlich günstiger, wenn man einfach schnell baut, ja. Anstatt das Ganze so auszustrecken und was weiß ich, die ganze traditionelle Art und Weise, wie Raumfahrt arbeitet, ist halt eben nicht unbedingt kostensparend und deswegen gibt es auch andere Methoden.
Wir hatten schon mal über das SLS gesprochen und da hattest du gesagt, das, was dem SLS passieren wird, das wird allen anderen nicht wiederverwendbaren Raketen auch passieren. Jetzt ist so, das SLS ist noch nicht gecancelt, aber ich sag mal, die Klinge fliegt schon. Und
die wird schon gewetzt, die Klinge.
Die wird schon gewetzt. Hat dich das überrascht, wie schnell das jetzt geht?
Nö. Eigentlich nicht, ne? Sag mal so, noch ist es ja auch nicht passiert, ja. Das ist zum größten Teil auch, hängt damals auch zusammen, dass es teilweise ein Arbeitsprogramm ist, ja. Aber das ist in meinen Augen auch immer ein Arbeitsprogramm, weil Leute keine Fantasie haben, ja. Wiederverwendbare Raketen haben sehr wohl noch Arbeit, ja. Aber die Arbeit wird dann halt eben in neue Satelliten reingesteckt, in Sachen, die wirklich auch produktiv sind und nicht notwendigerweise in Raketen bauen, die dann weggeschmissen werden, ja. Bin nach wie vor ein Verfechter der Wiederverwendbarkeit. Ich glaube nach wie vor, dass es nur noch wiederverwendbare Raketen geben wird in einem bestimmten Zeitraum. Was ist 20, 30 Jahre sein, da wird nur noch wieder verwendbar fliegen.
Blue Origin ist am Anfang des Jahres mit der New Glenn-Rakete das erste Mal erfolgreich in Orbit geflogen. Und das heißt, im Prinzip, ich muss gestehen, ich habe vielleicht mich auch mal eine Zeit lang ein bisschen lustig drüber gemacht, von wegen, dass man es nicht in den Orbit geschafft hat, obwohl man zum Beispiel, Blue Origin gibt es ja tatsächlich länger als SpaceX. So. Yeah, und aber dann hat man da auch eine knapp 100 Meter, 98 Meter hohe Rakete hingestellt und beim ersten Mal in Orbit geflogen. Das war schon,
muss ich auch anerkennen. Also Blue Origin hat gute Arbeit geleistet. Definitiv beeindruckend, dass sie das mit dem ersten Start geschafft haben. Das Interessante ist natürlich auch immer, wann die zweite Rakete fliegt. Ja, das ist nämlich durchaus auch eine Metric. Das Landen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Landung auch funktioniert. Das ist einfach so eine Sache, das hängt so von der Rakete ab. Das sind so viele Sachen, die man empirisch lernen muss. Deswegen hatte ich da nicht die Erwartung. Aber die Erwartung, in Orbit zu kommen, ist schon durchaus sehr gut.
Ich glaube, momentan 15. August ist der Zweitflug angesetzt und da würden sie auch versuchen, also der Booster heißt schon Never Tell Me the Odds, also von wegen, also erzähl mir nicht, wie die meine Chancen stehen, aber sie werden versuchen, ihn zu landen. Und sie meinen auch nach dem letzten Flug, dass es eigentlich technisch nichts dagegen gesprochen hätte, die Landung zu versuchen, sondern die hatten halt Probleme und es wäre, aber grundsätzlich...
Sind immer irgendwelche Probleme.
Genau.
So. Dann ist okay.
Ja, stimmt.
So kannst du schon fast vorher schreiben.
Von der Nutzlast, da spielt die New Glenn ja in der Liga mit der Falcon Heavy, würde ich eher sagen. Also die kann deutlich mehr irgendwo transportieren. Und sie wurde, ich sag mal, vom Design her wahrscheinlich von Grund auf Wiederverwendung ausgelegt, womit sie meiner Meinung nach...
Bei der ersten Stufe, ja, bei der zweiten Stufe bin ich mir nicht ganz sicher.
Genau, also bei der ersten Stufe und wo, ich sag mal, bei der Falcon 9 habt ihr es ja nachträglich ein Stück weit gelernt. Das heißt, die Rakete wurde irgendwo größer und...
Ja, wir hatten schon so bestimmte Sachen gemacht, dass man das wiederverwenden kann, zum Beispiel wiederzündbare Triebwerke und so Sachen, ja. Also sind schon so Sachen drin gewesen von Anfang an, ja. Wir hatten anders geplant zu landen, am Fallschirm ursprünglich mal, aber das war schon so fundamental, war das schon alles mit drin und wurde auch nie irgendwie bezweifelt, dass wir das zu Ende machen.
Okay. Also worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, war, ob die New Glenn der Falcon 9 als Arbeitspferd so ein bisschen gefährlich werden kann. Und ich sag mal, wenn man jetzt so ein bisschen weiter guckt, jetzt ja. nicht bei Blue Origin, sondern bei Amazon, die einen Kuiper-Satelliten-Internet aufbauen wollen und so weiter, wenn es jetzt irgendwie darum geht, von wegen, wer am schnellsten irgendwie so eine Konstellation aufbaut, da hat SpaceX einen enormen Vorsprung, muss man so sagen, weil einfach, ich glaube, 6.000 Satelliten sind oben. Es gibt auch schon eine Nutzerbasis und so weiter, aber grundsätzlich gibt es eine Rakete, die viel auch in den Orbit befördern kann, im Verhältnis zu den aktuellen Arbeitspferden Falcon und Falcon, also Falcon 9 und Heavy, vielleicht ist sogar besser, könnte den Job.
Ja, das ist eine gute Frage. Auf der anderen Seite müssen die Satelliten natürlich auch so effizient sein, wie Starlink ist. Nicht? Mhm. Das ist natürlich auch nochmal ein Faktor da. Vielleicht sind die Satelliten ja doppelt so schwer. Mhm. Dann wird die Rakete, weiß ich nicht, wird die Zukunft zeigen. Ist sicherlich für den Markt global eine gute Sache, dass Wettbewerb da ist. Mhm. Weil viele Leute bejammern auch das Monopol und so weiter, was ich nicht für ein Monopol halte, weil es gibt ja nach wie vor die anderen. Aber kommt schon oftmals hervor, dass Leute darüber jammern. Und von daher denke ich mir, das wird halt dieses Problem halt lösen. Und dann kann man sehen, halt, wer am Ende die bessere Leistung bringt.
Mhm. Falcon Heavy, die Rakete mit den 3 Erststufen-Cores. Du hattest irgendwann auf dem Talk, glaube ich, mal gesagt, dass sie für dich immer dreifache Arbeit war im Vergleich zur Falcon 9. Magst du da irgendwie was zu sagen? Also weil man einfach die gleichen Prüfungen für jeden Core durchführen
muss. Ja, ich denke auch, es war für mich ist es nach wie vor Falcon Heavy eine Interim, also eine Lösung auf Zeit begrenzt, weil Starship ist die eigentliche Lösung. Ja, das ist die eigentliche. Und dann hast du auch beide Stufen, die wie rauf und runter gehen. Und im Prinzip musst du die Konkurrenz von New Glenn ein bisschen am Starship messen. Ja, und dann sieht das eben auch wieder anders aus.
Wenn das SLS weggeht, ich weiß, ich glaube, es gab mal Überlegungen, oder ich meine, ein vorheriger NASA-Administrator hat sogar mal kurzzeitig laut darüber nachgedacht.
Das war
ja, wo laut. Ob man praktisch das Raumschiff, was zum Mond fliegen sollte, also das Orion-Raumschiff, ob man das nicht hätte mit Falcon Heavy starten können. Und es gab im Prinzip die Falcon Heavy, die ist noch nicht geflogen, als es das SLS aber als Konzeption noch gab. Ja. Und mittlerweile fliegt die Falcon Heavy, aber...
Sorry, die Frage habe ich nicht verstanden.
Falcon Heavy fliegt sehr erfolgreich, hat auch keinen einzigen Fehlstart bisher gehabt. Und da war so die Überlegung, könnte man praktisch das NASA Orion-Raumschiff auf der Falcon starten. Habt ihr das bei SpaceX mal durchgedacht oder hat man da...
Also Orion wurde nicht durchgedacht. Ich glaube, Dragon wurde mal durchgedacht auf Falcon Heavy als Mars-Flug. Ja. Im Endeffekt ist daraus nichts geworden. Zum Teil auch, weil Falcon Heavy, der mittlere Booster, ist nicht unbedingt gut, einfach wieder zu verwenden. Ja? Und wenn man den wieder verwendet, dann ist die Leistung von Falcon Heavy nicht so besonders hoch. Ja? Also so ein bisschen so ein Twitter im Prinzip da drin. Und ich glaube, letztendlich war der Fokus von SpaceX auf Starship.
Mhm. Das heißt, ich hatte mir jetzt als Frage dazu aufgeschrieben, von wegen, ob das Crew-Rating auch von der Falcon Heavy ein Problem hätte werden können, aber...
Ich glaube, man hätte es machen können. Ich glaube nicht, dass es ein Problem gewesen wäre. Wäre halt wieder ein bisschen mehr Arbeit gewesen.
Okay. Ja, damit wären wir beim Starship. Spielt in einer anderen Größenordnung noch als Falcon Heavy und New Glenn.
Das ist eine andere Liga.
Und auch mit vollständiger Wiederverwendung wird man was tun, was nah wahrscheinlich an... was physikalisch möglich ist, dran ist. Also das heißt, man muss schon sehr viel neue Technik oder beziehungsweise Sachen austesten und hinbekommen, die vorher so noch niemand gemacht hat, die theoretisch physikalisch möglich sind. Und das ist nicht ganz einfach.
Ja, ich finde, also ich glaube, Starship hat alles, was wir machen wollen, dem es fehlt. In der Landung vom Starship, dem Bellyflop, Re-Entry von Starship wurde demonstriert. Nicht von der neuesten Version, aber das wurde alles schon mal gemacht im Prinzip. Der Booster hat alles gemacht, Start, Catch mit den Chopsticks und so weiter. Jetzt muss das nur noch zusammengepackt werden und einmal Anfang bis Ende durchgemacht werden.
Ich mache mal kurz eine Rauschunterdrückung bei dir an. Guck mal,
was da... Hoffentlich hat die Rauschunterdrückung mal.
So, ja, jetzt ist auch Unterdrückung an. Das sollte vielleicht dann für die Zuschauer besser werden. Ja.
Also musst du nur noch die Einzelteile waren getestet. Das muss nur noch zusammengefügt werden zu einer Mission, die dann eben beweist, dass alles geht.
Hm. Ja, genau, nur noch, weil also der Punkt war, ich war so optimistisch im letzten Winter, also da wurde Falcon Heavy, Starship Super Heavy ist auf den Chopstick in der Starbase gelandet und ich bin aus dem Jubel nicht mehr rausgekommen, weil das war, man hat das so durchgedacht, das wollen die machen und so weiter, aber dass es so schnell geht und dass es dann funktioniert, das hat, glaube ich, also von den Leuten außer von SpaceX
niemand gedacht. Das ist schon bemerkenswert.
Ja.
Also, ja, Kudos an das SpaceX-Team. Aber jetzt ist halt auch mal die Zeit, das Ganze.
Und da ist jetzt so, dieses Jahr irgendwie in der Starship-Entwicklung fühlt sich als Außenstehende sehr, sehr zäh an. Also es wird so ein Update gemacht auf eine neue Art von Oberstufe, die ein Tick größer ist und wo man praktisch Lektionen aus den vorherigen Flügen übertragen hat. Und von diesen Flügen, was die Oberstufe angeht, ist man gefühlt in der, also was man schon demonstriert hat, ist man fühlt sich wie Rückschritte an. Also, als wäre man wieder gerade bei dem dritten Flug so von der Art her. Und da ist jetzt die Frage, wie schätzt du das ein? Sind sie gerade auf so einem Plateau oder?
Ja, Plateau ist, glaube ich, noch nett gesagt. Aber ich hätte schon, wie gesagt, ich hätte auch erwartet, dass es mit dem letzten Flug funktioniert und dass nicht wieder neue Sachen auftauchen. Jetzt sind wieder noch neue Probleme aufgetaucht. Gut. Ja, sehr, ja. Starship ist ein komplexes Gerät und von daher ist es schon eine schwierige Mission, aber ich denke schon, dass das jetzt mal langsam Zeit wäre, das wirklich von Anfang bis Ende durchzuspielen und dann was auch damit zu machen. Wir warten ja alle auf Starship, wir warten ja alle darauf, dass es funktioniert. Mhm.
Also ich sag mal, in den Livestreams, da wird das natürlich immer so, ja, es sind ja Testflüge und so weiter und es wird schon auch positiv verkauft und man lernt viel und so weiter, aber man kann schon auch in den Augen der Ingenieure sehen von wegen, dass die sich mehr erhofft haben. Ja, so. Und
also mal langsam mit den Testflügen aufhören, dann die richtigen Missionen machen.
Genau, und jetzt ist so die Frage, in so einer Phase, wo man jetzt irgendwie ein Plateau erreicht hat oder irgendwie die Rückschritte gemacht hat oder so, was brauchen dann Teams? Was sagt man denen? Oder also, wie kommt man da irgendwie raus? Oder ist es überhaupt ein Problem? Oder weiß man halt, das ist halt das Ziel und wir müssen halt exekuten?
Also ich glaube, was man braucht, ist einfach Fokus, dass man sich darauf fokussiert, dass die ganzen Probleme waren, dass man die alle auch abdeckt, dass man die auch alle entsprechend testet und dann, dass man das einfach nur den Kopf unten hält und das jetzt zu Ende macht. Mhm. Und nicht da großartig rechts und links noch guckt. Das Team muss einfach Kopf runter und da durch. Mhm.
Du warst bei SpaceX Führungskraft, jetzt aus deiner Perspektive, was gab es da so Momente, wo du halt wusstest, hey, es liegt jetzt an mir, irgendwie meine Leute irgendwie aufzubauen, die unter mir haben, wo ich mich hinstellen muss und sagen muss, hey?
Ja, es gab schon mal, meistens habe ich das intuitiv schon hingekriegt. Okay. Also das ist oftmals eine Sache, die man nicht so richtig plant, ja. Mhm. Das kommt einfach... Also das sind dann auch schon Sachen, die ich denke, wie man jetzt weiterkommt. Und die kommen dann einfach so eben raus. Ja? Zum Beispiel im Moment würde ich einfach sagen, lasst euch nicht ablenken und konzentriert euch auf den 10. Flug und lasst ihn uns dann erfolgreich sein. Mhm. Ich meine, ich bin dann halt auch immer selber drin gewesen. Also von daher hatte ich Also ich war schon mal das Beispiel, dass sozusagen, was man halt dann macht, ja. Hm. Und guckt halt alles nochmal doppelt und dreifach durch und versucht Sachen zu reparieren, die nicht in Ordnung sind. Und ein bisschen vermisse ich das vielleicht, aber gut. Und es ist deren Zeit.
Und gibt es da vielleicht für dich, also aus beiden Perspektiven, also wo du sagst, hey, das sind Leute, unter denen du gerne gearbeitet hast, die du gerne als Chef gehabt hattest oder mit einer bestimmten Mentalität. Und auf der anderen Seite gibt es bestimmte Leute, die du gerne in deinem Team gehabt hast, wo du gerne auch der Chef warst. Ah.
Also ich habe gerne mit Leuten gearbeitet, die wirklich sich auf das fokussieren konnten, was halt der nächste Schritt ist, ja. Und und nicht damit gehadert haben, dass Sachen schief gehen. Ja. Mhm. Man kann einen Tag damit hadern, das ist okay. Ja. Jeder hat da seine braucht da seine Zeit für, aber dann gilt es halt eben auch wieder aufzustehen und alles zusammenzureißen und das Problem zu lösen. Mhm. Ja, das sind Leute, mit denen ich gerne arbeite. Das gilt sowohl als für die Arbeiten, als auch mit denen arbeiten.
Mhm. Starship soll ja die Kosten massiv nach unten treiben. Also wir haben einen guten Preisrutsch erlebt, nach Kosten in den Orbit dank SpaceX. Und die Idee ist, Starship wird das nochmal um eine Größenordnung oder mindestens eine Größenordnung verschieben. Da kann man ganz, ganz viele coole Sachen machen, die der Menschheit zugute tun. Für mich und vielleicht auch den einen oder anderen Zuschauer ist natürlich so die Sache von wegen, wird es die Kosten so senken, dass halt in Anführungszeichen du und ich ins All fliegen können. Und ich habe mal so als Größenordnung für mich gesagt, von, naja, wenn jemand so ein durchschnittliches deutsches Jahreseinkommen sagen müsste, kaufe ich mir ein Auto oder fliege ins All, dann würden das die Leute machen oder beziehungsweise dann würde ich davon sagen, hey, Raumfahrt ist in der Breite der Gesellschaft irgendwo angekommen. Und klar, es ist teuer und man muss sich dann überlegen, will ich ein Auto haben oder will ich in den All fliegen. Und ich zum Beispiel, ich würde sagen, ich will ins All fliegen und selbst wenn es nur eine Woche wäre so, ne, oder ein Tag. Kommen wir da hin und wenn ja, wann?
Also gut, die Gehälter steigen ja auch nicht. Also
das ist eigentlich durchschnittliches deutsches
deutsches Gehalt. Also was weiß ich, 100.000, 80.000 oder so. Ich muss ein bisschen rechnen. Weil es gibt halt eine bestimmte Kapazität innerhalb von Starship, wie viele Leute da mitkommen. Hm. Mal gucken, ob das reicht.
Also netto bist du in Deutschland, Durchschnittseinkommen ist 33.000, aber ich glaube so...
Ich glaube schon, dass man da hinkommt. Hm. Es wird eine Weile dauern, weil am Anfang wird Starship nicht die Kapazität haben, die sie wollen, ja, sondern das wird man eine Weile aufbauen. Das war bei Falcon 9 genauso. Hat am Anfang nicht ganz die Kapazität gehabt, hat es langsam aufgebaut, hat das über die Jahre verdoppelt. Fast verdoppelt, ja, nicht ganz. Das wird mit Starship genauso passieren. Hm. Also von daher, ja, ich glaube schon, dass man da hinkommt.
Hm. Und wann?
gute Sache. Ich würde mal sagen, um vorsichtig zu sein, 10 Jahre. Weil das Problem ist halt eben auch, sowas zu bauen, ist halt mehr oder weniger so ein Economy Spaceflight, ja. Mhm. Ist nicht was SpaceX versucht zu machen. Mhm. SpaceX versucht zum Mars zu kommen, ja. Und darauf werden die ganzen Ressourcen geschoben. Und von daher wird erstmal alles, was wichtig ist, momentan auf den Mars gelegt werden. Mhm. Und so andere Sachen kommen halt dann noch ein bisschen danach. Mhm.
Aber werden wir das nutzen?
Du wirst es wahrscheinlich nutzen. Wir sind eine andere Sache.
Aber immer noch dein Plan, mal Schwerelosigkeit und mehr mal.
Ja. Das auf jeden Fall.
Cool. Hans, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und
ja, gerne.
Die Show ist schon losgegangen, hat uns jetzt ein bisschen reingegrätscht und so. Wirst du es auch ein bisschen anschauen? Oder
guck auf jeden Fall an, ja. Auf jeden Fall.
Cool, dass du wieder die Zeit gefunden hast und ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Zukunft der Raumfahrt, die du ja auch mitverfolgst und vielen Dank, dass du daran mitgearbeitet hast, dass es unsere Zukunft wird.
Alles klar, mach ich gerne.
Ja. Danke, Hans.
Okay.